Tee vermag vieles, Jane. Aber die Toten bringt er nicht zurück.
Des Teezeit-Podcasts mit Tobias May.
Hallo.
Und meiner Wenigkeit. Ja, wir sitzen uns tatsächlich wieder gegenüber mit gebührendem Abstand und steigen direkt in die knallhart recherchierten Themen ein, die da wären.
Es ist eigentlich alles wie immer.
Es ist alles wie immer.
Man hat seine Notizen, aber dann war's.
Ich hoffe, ich habe jetzt keine Erwartungen bei euch geweckt. Es ist alles wie immer, es wird alles wie immer bleiben. Die Konstante im Leben.
Das ist der Teezeit-Podcast.
Der deutschen Bevölkerung.
Tatsächlich ist die Zunge heute ein wenig locker, würde ich sagen, nach den zwei Bier, die wir vorhin getrunken haben. Also wir sind nicht der Alkoholiker-Podcast.
Nein, wir sind nicht der Alkoholiker-Podcast. Aber wir haben natürlich einen Tee vor uns, den wir später noch im Laufe des Podcasts führen werden. Und der Tee heute kommt tatsächlich als Vorschlag von einem Zuhörer. An dieser Stelle vielen Dank an Nils aus Kaff.
Nils aus Kaff, mittlerweile wohnhaft in nicht mehr Kaff.
Aber auch eine Stadt mit K.
Eine Stadt in NRW mit K, welche es wohl ist?
Krefeld.
Ja, gibt es noch was mit K? Vielleicht eine andere Stadt in NRW mit K an, außer Krefeld und die Stadt
Fluss,
wo...
Oder? Wir können auch Stadtlandfluss spielen.
Stadtlandfluss? Ja, das wäre doch mal.
Eine Stadt mit K in NRW.
Ich bin wahnsinnig schlecht in Stadtlandfluss, muss ich sagen. Also ich wirklich auch. Wahnsinnig schlecht. Also
ich habe immer Probleme mit den Flüssen. Wobei mittlerweile bin ich, glaube ich, deutlich besser als noch so zu Abi und Oberstufenzeiten.
Aber wer kennt Flüsse?
Vielleicht Leute, die Geowissenschaften studiert haben.
Also solche Leute wie du.
Ja, also gerade. Man guckt halt schon ziemlich oft auf Karten.
Kann man sich vorstellen, dass so eine Geowissenschaftsklausur auch daraus besteht, dass man Flüsse aufzählt?
Eine Geowissenschaftsklausur, die daraus besteht, dass vorne der Dozent A sagt und einer der Schüler Stopp sagt.
Einer der Studierenden sagt Stopp und zack, nennt mir bitte einen Fluss mit Z. Ja, da hört schon auf, ne? Was hast du gesagt, als du einen Fluss mit Z nennen solltest?
Ich wusste doch einen Fluss mit Z. An dieser Stelle schneidest du dann einfach so und so einen Fluss mit Z rein.
I doubt it.
Okay, nee, weiter im Text.
Das war wohl nicht bestanden.
Ein Fluss mit Z. Doch immer noch ziemlich scheiße in Stadtland Fluss, merke ich gerade.
Amazonas zählt nicht, auch wenn ein Z drin ist.
Jetzt Fluss mit Z.
War wohl eine 4.3, tendenziell weniger bestanden. Fluss mit Z.
Okay, das sind halt alles Flüsse mit Z, die ich nicht kenne.
Natürlich nicht. Wer kennt einen Fluss mit Z?
Zschopau zusammen.
Ja, hallo? Sind das überhaupt Flüsse oder sind das Tiere, die man nicht kennt?
Sind das Flüsse.
Also ich war schon immer grundsätzlich dafür, dass man in Stadtlandfluss das Fluss einfach cancelt und das Spiel einfach Stadtland nennt.
Ja, ich spiele jetzt halt Stadtlandfluss, aber ich muss dazu sagen, wir haben auch, glaube ich, immer den Fluss weggelassen. Und
ja, natürlich
dann
lässt du den
so
weg.
Kategorien wie Beruf oder Biermarke, irgendwie sowas gehabt. Jetzt auf Geowissenschaften zurück würde ich vielleicht sowas wie Gestein noch nehmen oder Mineral.
Ja, Gestein und Mineral.
Stadt, die Land, Paläontologen Mineral. Würden dann wahrscheinlich irgendwie so Dinosaurier oder...
Ja, fände ich auch super. Ich spreche mich da ganz stark davor, dass das Spiel umbenannt wird in Stadt, Land, Mineral. Bin ich einfach grundsätzlich für. Finde ich super.
Ich finde das top. Großartig. Stadt, Land, Mineral.
Ja,
Z hätte ich direkt zu Jesid gesagt.
Ja, glasklar, hätte ich auch gesagt. Ja, Mist, da hätte ich schon kein zweites mehr gefunden. Nenn mir ein zweites.
Zirkon.
Oh, scheiße, ey. Ist das echt? Ach komm, ich kann das nicht überprüfen. Ist das echt? Ich glaubte das nicht. Ich glaubte einfach nicht, dass das echt ist.
Warte, Zirkon, doch. Ich google es dir kurz. Zirkon ist nämlich Zirconium Siliziumoxid.
Nee. Boah. Ey, es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu.
Bei Zirkon kann man ziemlich gut Uranblei-Datierungen dran machen.
Also eine der Grundlagen ist halt immer, eine Grundlage des Lebens ist immer, wenn es einen Wikipedia-Artikel dazu gibt, dann ist es echt.
Ja.
Was heißt hier? Ja, natürlich, klar.
Ja, ich glaub, es ist natürlich
jetzt.
Ein bisschen.
Ich glaube, du das jetzt.
Wikipedia muss man natürlich auch immer vorsichtig mit sein, weiß ja jeder. Hat man ja auch im Abitur immer sehr stark eingebläut bekommen.
Wikipedia
aber man muss dazu sagen, ich
habe
immer das Gefühl, gerade so bei Mineralen und so, es gibt zu jedem kleinsten Mineral und es gibt halt wirklich tausend Minerale, gibt es einen Wikipedia-Artikel, weil gefühlt in Deutschland gibt es anscheinend so viele Mineraliensammler, die sehr viel Freizeit haben. Mhm. Ja, aber.
Teezeit, der Mineral-Podcast.
Solange es nicht der Mineral- und Esoterik-Podcast wird, ist das noch für mich.
Wobei ich ja sehr großer Fan von Esoterik bin, wie du weißt. Also mein Zimmer ist ja auch nach Feng Shui eingerichtet.
Ja, aber gut, das ist ja weniger Esoterik.
Wir trinken Tee, wir reden über Mineralien und du willst jetzt sagen, dass es bei Esoterik aufhören soll? Ist es dein Ernst?
Ja, bitte unbedingt.
Nein, ich finde, da muss es jetzt weitergehen. Das ist ja die schlüssige Folge. Also so, wir fangen an. Ne, nennen uns Teezeit, sagen, okay, komm, wir trinken Tee und machen einen Podcast. Ne, wir sind jetzt nicht jetzt jeder x-beliebige Band-Podcast oder sowas so eine Art, das sind wir auch gar nicht. Sondern wir fangen an, nennen uns Teezeit. Mhm. Wir reden schon über Feng Shui bei uns, decken Zusammenhänge zwischen Feng Shui und Satanismus auf. Und du willst mir erzählen, dass wir nicht mit Esoterik weitermachen?
Ja, unbedingt.
Das ist schon dein Ernst.
Wir können natürlich sehr gerne eine Kategorie namens Schwurbel einführen.
Schwurbel?
Ja, in Anlehnung an einen fantastischen Podcast namens Methodisch Inkorrekt.
Ah.
Die leider genau eine Kategorie haben, die so heißt.
Schwurbel.
Schwurbel, ja, der Woche.
Sie nicht Schwurbel,
da war nehmen. Zum Beispiel in einer Woche Rompologie.
Hm.
Das ist eine Frau. Und bevor ich jetzt keinen Quatsch erzähle, von wem das die Mutter ist, google ich das jetzt nochmal.
Okay. Schwurbel ist übrigens ein sehr, sehr schönes Wort, muss man sagen. Wie kam sie auf das Wort? Ich höre den Podcast ja tatsächlich nicht.
Ich glaube, Schwurbel ist so ein Internetbegriff, der sich irgendwie...
Schwurbel, das hört sich wunderbar an, muss ich sagen. Das ist einfach ein richtig schönes Wort. Tatsächlich zum Thema Esoterik, während du natürlich weitersuchst. Ich hatte, ja? Bist du fündig geworden?
Genau, und zwar die Mutter von Sylvester Stallone.
Ja.
Und das ist, finde ich, schon mal ein Top-Anfang einer Geschichte, wenn man über solche Sachen redet.
Ja, die Mutter, damit fängt jede gute Geschichte an, mit
die,
der Mutter von Sylvester Stallone.
Ist Rumpologin. Und Rumpologie ist eine Pseudowissenschaft, die, nun ja, du kennst ja so Hand, also wenn Leute aus der Hand deine Zukunft lesen.
Ja.
Und diese Frau ist halt keine Handleserin, sondern aus den Falten von den Hinterteilen von Leuten liest die Zukunft.
Wie geil ist das denn? Das heißt, du sagst quasi indirekt schon, ja, deine Zukunft ist im Arsch, basically. Damit
ja.
Fängt's an.
Rumpology or Bottom Reading is a pseudoscience.
Bottom Reading finde ich großartig.
Performed by examining crevices, dimples, warts, moles and folds of a person's buttocks in much the same way as a chirologist would read the palm of the hand.
Jetzt mal eine kurze Frage, ist das seriös? Also meine, das
ab
meine,
dem Wort Pseudowissenschaften hast, kannst du diese Frage
nein,
selbst sagen.
Also
es ist, ich bin seriös, dass die Frau das wirklich behauptet. Mhm. Jackie Stallone, den Wikipedia-Artikel könnt ihr gerne aufrufen. Ist Rumpologin. Schickt ihr gerne ein Foto eures Hinterns mit, ich glaube, ein paar hundert Euro und sie sagt euch die Zukunft voraus.
Das können wir übrigens auch anbieten. Hey Leute, schickt uns ein Foto eures Hinterns und Moritz und ich sagen euch die Zukunft voraus.
Nein.
Etwa nicht.
Aber das ist eine ganz fantastische Kategorie.
Schickt sie Moritz privat, ist okay. Schickt Moritz ein Foto. Eures
ich lese euch
Sinters.
Nicht die Zukunft.
Er liest euch die Zukunft und sagt, was die Zukunft für euch bringt.
Macht das bitte nicht.
Es kostet nur ein Fünfer.
Aber hört gerne mal bei Methodisch Inkorrekt vorbei, die diesen fantastischen Schwurbel
großartig.
Mal wirklich vorgestellt großartig. Haben.
Tatsächlich. Also ich mag grundsätzlich, ich bin ein riesiger Fan von Esoterik, wie du weißt. Und was ich mich schon immer gefragt habe, tatsächlich, also ich hatte jetzt letzte Woche noch eine Folge des wunderbaren Formats Pfiffige Ziffern gesehen, falls ihr das etwas sagt.
Mit Florentin Will.
Florentin Will und Lars-Erik Paulsen. Tatsächlich ist es dann so, Pfiffige Ziffern ist dieses Format, wo die sich Produkte auf Amazon ansehen, ohne den Preis zu sehen. Die können halt Rezensionen lesen, müssen den Preis schätzen, also des dargestellten Artikels schätzen, ohne quasi im Voraus zu wissen, okay, wie teuer ist das. Derjenige, der näher dran ist, kriegt einen Punkt.
Korrekt.
Und ich glaube, in der letzten oder, nee, in der vorletzten Folge muss es gewesen sein, die... Zum Zeitpunkt der Aufnahme, vorletzte Folge von den Pfiffige Ziffern, ist so gewesen, dass ein Stein gezeigt worden ist.
Man glaubt gar nicht, wie teuer dieser Esoterik-Kram da manchmal sein kann. So Akasha-Säulen und sowas, das ist auch ein ganz großes Thema, aber erzähl.
Darauf läuft meine Frage tatsächlich hinaus. Und zwar ist es so gewesen, dass ein esoterischer Stein gezeigt worden ist, ein rosaner esoterischer Stein. Und die Schätzung von den beiden ist dann auch gewesen.
Stimmt, so ein Rosenquarz. Oder?
Genau, sowas in der Art war es. Schätzung von den beiden ist gewesen, ja, keine Ahnung, 50, 60 Euro oder sowas. Und am Ende waren es faktisch, ich glaube, 2.100 Euro, die dieser Stein auf Amazon gekostet hat. Und ich gerade, du als Mineralexperte solltest ja wissen, ist dieser Preis denn irgendeiner Weise gerechtfertigt.
Gut, bei ich so weiß esoterischen. Natürlich nicht, was für ein Mineral das ist. Mineral können sehr teuer sein, aber wenn das einfach ein Rosenquarz ist, dann dürfte er nicht mehr als ein paar Euro kosten. Zumindest kriegst du sowas in jedem Museumsladen oder bei jedem Weihnachtsmarkt bei so einem Mineralienstand hinterhergeschmissen.
Ja.
Das ist halt genauso wie so ganz komische Wassersachen bei so Esoterik-Zeug, was dann so wahnsinnig teuer ist, um irgendwie... wo es dann heißt, dass die Wassermoleküle dann irgendwie wieder aufgeladen werden oder irgendwie sowas. Und das kann richtig, richtig teuer sein. Gerade diese Akasha-Säulen, ich glaube, das soll gegen Chemtrails helfen oder so. Sind da irgendwelche so Kupferröhren oder sowas? So mit Steinen drin oder sowas? Und die kosten auch so ein paar tausend Euro oder sowas. Das ist ganz verrückt. Also.
Willst du nur sagen, dass quasi eine Verschwörungsgeschichte dann quasi durch Esoterik geheilt wird? Also quasi Chemtrails? Ne? Wir wollen jetzt
stellst du erst dann in den Garten, so habe ich das verstanden. Mhm. Und dann...
Nee, im Garten gibt doch überhaupt keinen Sinn. Musst du das Ding nicht die ganze Zeit mit dir führen?
Oh ja, hier, die Akasha-Säule. Gembuster der Extraklasse auf oz-orgonite.de. 9,8 von 10 Sternen, 5 Bewertungen. Preis 3.800 Euro.
Ja, klingt fair.
Ich drück mal drauf.
Du hast mich fast. Ich bin kurz davor, das Ding zu kaufen.
Dient zur Harmonisierung des gesamten Wohngebietes sowie der Atmosphäre.
Des gesamten Wohngebietes. Heißt basically, aber es muss nur einer im gesamten Wohngebiet kaufen und die Gegend ist harmonisiert und frei von Chemtrails. Wahrscheinlich
darauf ab, dass die dann zusammenlegen. Dadurch können energetische Verschmutzung, Chemtrails des Himmels und der gesamten Umgebung durch die einströmende Lebensenergie harmonisiert werden.
Um Gottes Willen. Geht Esoterik damit einher, dass du an Chemtrails glaubst?
Nicht unbedingt, aber es ist vielleicht nicht der gleiche Schuh, aber es ist schon die gleiche Marke.
Also du hast mich jetzt schon auf die Idee gebracht, so grundsätzlich, dass ich jetzt meine Nachbarn anschreibe und quasi eine Sammelaktion gründe.
Das sind so zwei Steine übereinander
Fotos, ja.
Mit so Kupferröhren dazwischen und das kostet 3.800 Euro.
What the actual fuck? Es ist ja nicht mal so, als ob das irgendwie schön aussehen würde.
Es sieht halt unfassbar kitschig.
Es ist halt ultra over the top, ne? Also so lila, boah. Also quasi so ein lila Sternkügelchen mit einer lila Sternpyramide. Und das ist also dazwischen so ein langes, rotes, gläsernes Metall. Und es ist Kupfer.
Ich glaube, es soll Kupfer sein.
Es ist einfach Kupfer, ne?
Ich glaube schon.
Kupfermaterial wäre sich ja schon mal grundsätzlich nicht so teuer.
Komm, stellst du dir in den Garten, am nächsten Tag ist weg, Kupferdiener.
Ach du Scheiße, ey. Wunderschönes Gefährt. Also du hast eigentlich...
3.800 Euro gerechtfertigt.
Das ist ein Investment. Aber jetzt, ne, das ist ein Investment für die ganze Wohnsiedlung.
Ja, dann legt mal zusammen. Geh von Haus zu Haus, du wie die Zeugen Jehovas. Und,
Jehova.
Ja, sag den Leuten, also nee, mach das bitte nicht. Also, das ist
natürlich halt, mache ich das. Ganz sicher werde ich jetzt natürlich durch die ganze Gegend hier rennen und natürlich jeden, ich sag mal, Ja, ein kleiner Beitrag von 20 Euro dafür, dass die ganze Gegend Chemtrail frei ist.
Das ist das Problem an der ganzen Sache. Also es ist zum einen, Akasha Soul ist anscheinend getrademarkt, so wie ich das hier sehe. Mhm. Und das ist halt nur die Spitze des Eisberges. So. Also es gibt halt wahnsinnig viel von diesem wahnsinnig teuren Esoterik-Kram. Also falls ihr da noch so ganz furchtbare Sachen findet, schickt uns die gerne.
Genau, beschäftigt euch bitte mit Esoterik.
Nee, nur falls ihr da durch Zufall drüber stolpert. Also ich glaube, es ist der Gesundheit nicht so zuträglich, wenn man...
Grundsätzlich möchte ich nicht behaupten, dass Esoterik eine verkehrte Geschichte ist. So, ne? Also da muss man schon differenzieren. Ne? Also ich glaube schon, dass es gewissen Leuten einen Halt im Leben gibt, auf gewisse Art und Weise, aber... Bitte gebt keine 3.800 Euro für einen Gegenstand in eurem Garten aus, um die Gegend Chemtrail freizuhalten. Bitte nicht.
Irgendwo hört es halt auf. Ich meine, die Leute sollen ja glauben, woran sie wollen. So, das möchte ich ja niemandem absprechen, aber das sind halt diese ganzen Abzocke-Sachen, wo Leute irgendwelchen Leuten irgendeinen Scheiß einreden und dann das irgendwie vermarkten und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen.
So. Also ich kann mich nur sehr gut, apropos Geld aus der Tasche ziehen und Esoterik, kennst du noch Astro-TV?
Top-Thema, ja, auf jeden Fall. Ey, ich leg dir hier auch direkt die Karten. Gib mir ein Kartenset, ich sag dir dann in Zukunft voraus.
Ich bin da jetzt auch nicht, also ich
habe immer schon noch... Du hast das schon früher... Ja. Am Tag mindestens 3 Stunden geguckt.
Ja, sicherlich.
Anders kann ich mir das nicht erklären, dass du Esoterik hier verteidigst.
Nein, also die Esoterik ist ja auch grundsätzlich zu verteidigen. Da gibt es ja nicht viel zu diskutieren. Also ich habe mir so oft die Karten lesen lassen. Es war immer dasselbe Ergebnis quasi. Ne? Und das ist ja nicht ohne Grund.
Du wirst 10 Kinder haben, 120 Jahre alt.
Richtig, genau so ist es.
Ja, bis jetzt bist du auf einem guten Weg.
Geht so.
Also, ich meine, von den Jahren her bist du auf einem guten Weg.
Ja, schon, aber ich möchte daran erinnern, dass wir vor dieser Aufnahme 2 Bier getrunken haben. Also ich glaube, mit 120 Jahren, der Lebensstil ist fragwürdig.
Ich würde behaupten, in der Esoterik-Szene ist eher so, ach was, Alkohol soll schlecht sein, Rauchen soll schlecht sein, aber das wird doch nur von oben eingeredet, das ist doch eigentlich alles gut.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Fraktion gibt es
auf jeden Fall auch.
Meinst du? Meinst du, dass sich Esoterik
das Gute an Esoterik, Achtung, zitiert mich hier nicht, ist, egal was man darüber behauptet, irgendwer im Internet hat das bestimmt so schon mal geschrieben.
Ist ein Statement. Da kann man dich ja schon mal zitieren. Nee, finde ich ja
lass
schon.
Das mal bitte.
Apropos Esoterik, widmen wir uns wieder unserem Esoterik-Teil des Podcasts, würde ich sagen. Bist du durch mit dem Kaffee? Darf ich das überhaupt verraten, das Kaffee vor der Podcast?
Nee, natürlich nicht.
Ist das Fremdgehen?
Das ist ein großes Geheimnis. nee, ich möchte ja einfach nur mal ein Band zu den Hörerinnen und Hörern knüpfen.
Du hast jetzt schon ausgeschlossen. Grundsätzlich.
Nein, ich möchte ja auch deshalb nur ein Band zu den Hörerinnen und Hörern knüpfen, die vielleicht was anderes trinken als Tee.
Und deswegen Kaffee.
Habe ich jetzt vorher einen Kaffee getrunken, um auch den Hörern zu zeigen, hier ist es egal, was man eigentlich trinkt.
Egal, ob es ein Bier ist, ein Kaffee oder
genau,
ein Tee.
Genau, ihr dürft zu dem Hören dieses Podcasts trinken, was ihr wollt.
Nein.
Aber ein großer Teil des Podcasts ist trotzdem in dem Mittelteil jetzt die Teeverkostung des Tees, der
Tee.
vier Wochen, also wir kommen gerade ja sehr unregelmäßig raus. Das ja, richtig Tee der Woche ist ja nicht.
Nee. Tee der Woche ist es ja noch nie gewesen, unser Anspruch.
Tee des Monats. Im Moment ist es eher Tee
des
Monats.
Es war immer schon der Tee der Folge, weil unser Anspruch ja nie war, dass wir wöchentlich rauskommen. Deswegen war es nie Tee der Woche.
Wir haben am Anfang, glaube ich, probiert alle 2 Wochen, aber so richtig eingehalten haben wir das
nicht. Am Aufnehmen scheitert es nicht, es scheitert am Schnitt. Anyways.
Ja, und halt in letzter Zeit definitiv an Corona, weil wir haben dann zwar eine Folge mal über Discord aufgenommen, aber das war in Ordnung, aber war schon eine andere Dynamik. Hat sich auch anders angefühlt.
Ja, die Folge war durchaus
jetzt
anders,
haben wir halt ziemlich lang gewartet, bis wir uns mal wieder treffen und auch jetzt sitzen wir halt ein gutes Stück voneinander entfernt.
Genau, jetzt haben wir uns nämlich alles schon angesteckt. Anyways, der Tee der Folge. Und zwar die heutige Empfehlung, wie anfangs schon bemerkt.
Nils aus Kaff.
Nils aus ehemals Kaff, heute wohnhaft in nicht mehr Kaff mit K. Mit K, Kraftklub-Album, auch sehr empfehlenswert.
Ich wusste gar nicht, dass du so ein Kraftklub-Fan bist.
Riesiger Kraftklub-Fan, wusstest du nicht?
Nee.
Ich habe eine Schallplatte von Kraftklub hier.
Echt?
Ja.
Damn.
Die mit Schwarz.
Ich habe die zwar schon 2-mal live gesehen.
Ich habe sie
aber auch ich bin jetzt tatsächlich gesehen. Nicht so, also es war mehr so durch Zufall.
Ich bin auch kein riesiger Kraftklub-Fan. Aber ich finde die Band. Nein, ich bin kein Fan der Band. Ich habe nur eine Schallplatte und war auf zwei Konzerten. Ja und? Ich bin kein Fan der Band. Ah! So. Der Tee der Folge. Und zwar schütte ich uns mal zwei Gläschen ein.
Tu dies.
Güldene Tasse, würde ich sagen.
Kupferfarbene.
Güldenbräunliche Tasse. Und die Tassen natürlich nicht güldenbräunlich sind.
Ja, das Thema hatten wir, glaube ich, vor zwei Folgen.
Das Thema hatten wir schon, aber das ist ein Insider, den quasi regelmäßige Teezeithörer.
Ja, genau. Hört alle Folgen.
Außer Folge 1 und 2.
Ja, genau.
Fangen mit Folge 3 an, ab da wird's okay.
Der riecht aber interessant.
Jo, und zwar hat uns Nils empfohlen.
Sag mal nicht, was da drin ist. Ich versuche, also du weißt ja schon, aber ich versuche vielleicht ein bisschen rauszuschmecken.
Hatte ich dir mal erzählt, was uns Nils empfohlen hatte?
Nee, ne? Vielleicht, aber ich
habe es vergessen. Um den Teeteil halt ein bisschen spannender zu gestalten, eventuell haben wir tatsächlich darüber nachgedacht, dass beide von uns jeweils einen Tee holen und der jeweils andere den blind verkosten muss und herausschmecken muss, was für ein Tee das ist.
Ob heute wir schon so weit sind, ob wir schon solche Connoisseure sind, ich bezweifle es.
Aber nee, aber man muss sich ja langsam reinarbeiten. Und ich meine, wir machen jetzt hier einen kleinen Anfang. Du weißt nicht, was für einen Tee wir heute trinken.
Das ist gerade auch echt schwierig. Hast du Mirabellen oder so?
Mirabellen, wie kommst du denn auf diesen Geschmack?
Keine Ahnung, weil du gerade meintest, exotisch.
Nee, wann habe ich gesagt exotisch? Extravagant, nicht exotisch.
Das kleiner Tipp. Das wäre für mich sehr extravagant. Also ich finde es gerade wirklich, also ja, es ist definitiv ein Früchtetee und da ist jetzt auch keine Basis grüner Tee oder schwarzer Tee oder sowas, oder?
Es ist ein aromatisierter Früchtetee.
Ja, also kein...
Ohne andere Basis. Das ist grundsätzlich erst einmal ein...
Das schmeckt man auch direkt.
Genau. Das finde ich auch interessant. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Gerade die Zutatenliste gelesen, die in diesem Fall auch ein bisschen eindeutiger ist.
Da ist so eine ganz, ganz leichte Zitrusnote, aber das ist nicht der Hauptgeschmack.
Thema exotische Note beim Marani. Das ist aber nur ein geringer Anteil der ganzen Angelegenheit.
Was Mango-mäßig ist? Oder?
Richtig. Mangostücke sind da tatsächlich drin. Der Tee ist auch Mango-etwas benannt. Mango-?
Boah, keine Ahnung. Könnte auch sowas sein wie Birne oder so.
Du musst in eine komplett andere Ecke denken als sonst.
Ach, vielleicht auch Erdbeer? Keine Ahnung.
Na, Mango, Erdbeere, das wäre ja ganz schön langweilig. Denk mal nicht, es ist ein Früchtetee, das ist richtig, denk nicht an Früchte.
Nicht an Früchte?
Also tatsächlich, in einer Folge des meines allseits geliebten Podcasts UFOs wurde gesagt, dass mit einer Sache Tee nicht gebraut werden kann, weil es immer komisch schmecken würde. Oder das hat tatsächlich sogar, ich glaube mal, Florentin Will gesagt und meinte so von wegen, ja, das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn, weil der Geschmack nicht wirklich übergeht. Wenn mich nicht alles täuscht, es kann sein, dass ich mich da vertue, aber ich glaube, so war es.
Und das ist wahrscheinlich das Aromatisierte.
Denk mal darüber nach. Was könnte Wasser bzw. Tee noch einen Geschmack geben, ohne Frucht oder direkt Grüntee zu sein oder Schwarztee oder eine Teebasis grundsätzlich? Was fiele dir noch ein? Was hat Geschmack? Also ich sag mal so, in dem Fall ist es eine Pflanze. Diese Pflanze wird aber nicht ausschließlich als Pflanze verwendet, sondern auch als Gewürz. Und jetzt probier nochmal. Schmeckst du da ein Gewürz raus? Ich kann schon mal verraten, Salz ist es nicht.
Oh, keine Ahnung. Salbei, Rosmarin, keine Ahnung.
Was von beiden?
Rosmarin.
Ja. Es ist Mango-Rosmarin-Tee.
Echt?
Ja.
Das ist Rosmarin?
Das riecht man ultra raus,
Moritz. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was dieser Geruch ist.
Rosmarin. Das ist tatsächlich Rosmarin, richtig. Der Tee ist Mango-Rosmarin.
Jetzt, wo man es weiß, kann man sich vorstellen, wenn man Kartoffeln kocht und Rosmarin dazu tut.
Ja, genau. Rosmarin-Kartoffeln. Ich lese einmal ganz kurz die Zutatenliste vor. Der Tee ist im Übrigen tatsächlich auch wieder von unseren allseits geliebten Teegeschwender.
Irgendwann von einer anderen Marke was holen oder Teegeschwinder bezahlt uns Geld.
Ich hatte letzte Woche eine andere Marke, ich erwähne sie hier gerne auch nochmal, und zwar Kusmi-Tee und nicht Teegeschwender tatsächlich. Mhm. Allerdings ist es so, dass die Empfehlung haben wir halt von einem Zuhörer bekommen, in dem Fall Nils. Und diese Empfehlung nehmen wir natürlich auch wahr.
Mhm. Er schmeckt nämlich wirklich gut, der Tee.
Ich kann es noch nicht beurteilen, ich habe noch kein Stück genommen. Oh. Die Zutatenliste von Mango Rosmarin mit der Kennnummer 1616 bei Teegeschwender. Apfelstücke, Orangenschale, Mangostücke, Klammer auf, Mango, Komma, Trennmittel, Doppelpunkt, Vollkornreismehl, Klammer zu. Wofür auch immer ein Trennmittel? Trennmittel? Hat mich schon verwirrt ein bisschen.
Mhm.
Hagebuttenschalen, Hibiskusblüten, mhm. Aroma, Rosmarin. Ganz hinten übrigens an der Zutatenliste. Also Rosmarin ist recht weit hinten, obwohl der Tee Mango-Rosmarin ist. Wahrscheinlich
heißt. Ziemlich, ist ziemlich kräftig, Rosmarin.
Ja.
Wobei Hagebutte schmeckt man.
Ringelblumenblüten, Safflorblüten. Und jetzt kommt der interessanteste Teil dieser Zutatenliste. Und da frage ich mich wirklich, was geht ab bei Teegeschwender in der Firmenhalle? Pass auf, also in der, ne, wo der ganze Tee aussortiert und mit Maschinen verpackt oder vielleicht auch handgepackt und was auch immer, was geht ab? Kann Spuren von Erdnüssen enthalten?
Anscheinend muss es, also entweder das wird in irgendeiner Firma nicht Teegeschwender produziert, die anscheinend auch Nüsse produzieren.
In
genau, bei Öltier im Keller. Oder es gibt bei Teegeschwender irgendwo einen Tee der Nüsse.
Also natürlich finde ich es grundsätzlich wichtig, dass beispielsweise so ein Allergiker-Hinweis gemacht wird.
Aber hast du mal auf die anderen Teegeschwender-Packungen geguckt, ob da das auch draufsteht?
Auf den anderen stand das nicht, nein.
Das ist
komisch. Das steht bei diesem Tee. Es stand auch, ich habe noch einen anderen Früchtetee von Teegeschwender da und da stand es auch nicht drauf. Es steht bei dieser und ich glaube, ich schmecke einen Hauch Erdnuss raus.
Eher Hagebutte.
Nein, tue ich nicht. Natürlich nicht.
Also Hagebutte schon eher, wenn man...
Also ich muss grundsätzlich sagen, ich bin eigentlich kein Fan von Früchtetee, finde aber die Komposition gelungen.
Das mit dem Rosmarin ist tatsächlich ziemlich gut.
Also es ist kein Rauchtee.
Es ist, ich bin sehr froh, dass es kein Rauchtee ist. Ich weiß nicht, ich habe jetzt doch viele Nächte drüber geschlafen und mein abschließendes Urteil ist leider Florentin Will.
Sag nichts Falsches.
Da muss demnächst eine bessere Empfehlung kommen.
Tatsächlich ist das Thema in seinen ganzen Inhalten ja immer noch allgegenwärtig und ich bin wirklich gespannt.
Er hat angefangen, jetzt selber Rauchtee im Keller zu machen.
Nee, das nicht, aber pass auf. Und das finde ich auch ein bisschen frech. Er hatte jetzt tatsächlich, das hatte mir ein Telegram-Mitglied der Podcast-UFO-Telegram-Gruppe mitgeteilt, weil ich das Format selber nicht gesehen hat. Er hat wohl in einem seiner Streams gesagt, dass er auch ein Teeverkostungsvideo machen möchte in der Art. Ne? Und tatsächlich quasi sich den Inhalten, den wir uns ja eigentlich widmen, sich selbst widmen möchte und quasi uns unsere frech. Inhalte klaut. Das Einzige, was wir haben, ist unser Tee.
Frech. Also unser Podcast ist ja 100% originell. Wir haben wirklich an keinem Punkt jemals irgendetwas geklaut. Podcasts sind ja sowieso im Moment so wahnsinnig originell und...
Na, jede scheiß Lokalband macht zurzeit einen Podcast, aber...
soll er doch tun, aber er könnte uns
ja
einladen.
Ich finde es nichtsdestotrotz nicht okay, dass uns unsere Inhalte genommen werden. Und tatsächlich muss man sagen, dass wir Folge 4, das war die Folge Berlin, ja auch mehr oder weniger tatsächlich auch mal rausgejagt hatten aus Spaß ins Podcast-UFO, weil da ja auch unsere Einladung drin zu hören war, der bislang noch nicht...
Es ist ein Skandal. Also ja, wir sind eindeutig. Ein deutschlandweit bekannter Podcast, der einfach nicht gewürdigt wird, weder vom Deutschen Podcastpreis noch vom Podcast-UFO. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel.
Wir erwarten von unseren zahlreichen Hörern, dass sie mit Mistgabeln, also wenn die ganze Corona-Krise wieder vorbei ist, mit Mistgabeln en masse nach Köln oder Hamburg gehen, um Florentin Will zu jagen, zu verfolgen und ihn in unseren Podcast zu zwingen. So ist das nämlich.
Ja.
Oder auch nicht. Ja. Oder ihr lasst es sein.
Okay. Oder trinken Tee.
Chillt eure Base.
Trinken Tee, chillen. Ja.
Er schmeckt mir sehr gut. Danke für die Empfehlung, Nils. Kein Scheiß. Ja. Also der schmeckt mir wirklich gut.
Muss ich auch sagen. Also hier ist die Empfehlung, die für dich ausgesprochen.
Apropos, man darf nicht vergessen, wir müssen ja Teeschreiberlinge würdigen noch, also die Textschreiber und so weiter. Das heißt, ich muss diesen Text leider einmal noch ganz kurz vorlesen.
Oh, ja.
Kontraste überraschend harmonisch. Vollfruchtige, sonnengereifte Alfonso-Mangos und würzig aromatischer Rosmarin. Ja.
Das war's. Das klang wie so eine Einleitung.
Nein, das war's.
Aber ich glaube, der wird auch sehr, sehr gut als Eistee schmecken. Mhm. Weil der schon so leicht und überhaupt nicht stechend, sondern ziemlich weich schmeckt.
Der hat tatsächlich sogar auch eine Kalorienangabe.
Oh,
Das sind 4 Kilokalorien pro 100 Milliliter, was für Tee ja schon verhältnismäße viel ist, so, denke ich mal.
Wahrscheinlich durch den Süßstoff mit dem aromatischen Gedöns da.
Er hat 0,8 Gramm Kohlenhydrate und 0,4 Gramm davon sind Zucker.
Der schmeckt tatsächlich auch schon von sich ein bisschen süß, deswegen
also grundsätzlich ich vielleicht auf
Eistee gekommen bin.
Ja, also man kann sagen, der schmeckt viel süßer als 4 Kilokalorien pro 100 Milliliter.
Das ist definitiv Süßstoff.
Also so
durch ein Aroma, also durch das Aroma drin.
Ja, Süßstoff, ja.
Also das kann ich mir jetzt nicht klären, dass das
ja, so wobei ich grundsätzlich, du hast ja jetzt beispielsweise Apfelstücke drin und so, da hast du ja auch Fruchtzucker und sowas in der Art oder Orangenschalen.
Ah, das ist ja,
Mangostücke. Also
bei dem Tee hält es sich noch ziemlich in Grenzen, so was den Grad der Süße angeht. Aber bei manchen Tees ist es ja wirklich schon ziemlich extrem. Also ich erinnere mich dann noch an so einen gekauften Tee von so einer Standard-Teemarke im Supermarkt in den Beuteln. Ich glaube, das war so eine Perversion, irgendwie so Marzipan irgendwas oder so.
Boah.
So Kaminfeuer heißt sowas ähnliches, glaube ich. Aber halt irgendwie so Marzipan und das war so süß. Es war so unfassbar süß.
Bah.
Also, das war schon übel. Also,
ich muss auch grundsätzlich sagen, dass das mir Beuteltee auch nicht so gut schmeckt wie loser Tee. Mhm. Also es gibt wenig Beuteltee, den ich mega gut finde. Es gibt Ausnahmen, das muss man sagen. Also
es gibt keinen, wo ich jetzt sagen würde, der ist so mega, mega geil. Aber es gibt viele, wo ich so sage, ja, kann ich mir mal so machen. Gerade so Standard-Räubusch-Sachen oder sowas.
Genau, ich bin ja kein Räubusch-Fan.
Okay, ja, ich schon.
Also ich bin überhaupt kein Räubusch-Fan und mag den Eigengeschmack von Räubusch nicht. Tatsächlich der ekligste Beuteltee, den ich mir mal geholt hatte, war Kirschbanane. Kiba als Tee.
Ja, ich erinnere mich. Davon habe ich, glaube ich, auch mal einen getrunken.
Ja, das kann
sein. Der war auch so unfassbar widerlich süß.
Also das ist auch echt irgendwie ein Verbrechen, das man nicht machen sollte. Kirschbanane ist ja grundsätzlich schon mal so eine Sache, ist halt grundsätzlich schon süß. Aber das Ganze noch als Tee verpacken wollen, also das war wirklich arg widerlich. Das war, glaube ich, der schlimmste Tee, den ich getrunken habe. Ich müsste mal eine Top 5 der schlimmsten Tees aufstellen. Der wäre auf jeden Fall dabei.
Aber dieser Marzipan-Tee wäre bei mir auch ganz weit oben.
Rauchtee?
Wäre wahrscheinlich unter den Top 5, muss ich leider gestehen.
Aber über dem Marzipan-Tee oder darunter?
Nee, definitiv darunter. Nee.
Der Marzipan-Tee war schlimmer.
Ja, ja. Also mit Abstand. Also da ist nochmal wirklich ein ganz, ganz großer Sprung. Das ist wirklich nochmal so Bundesliga, Champions League-Unterschied. Okay. So.
Machen wir eigentlich irgendwann, wenn es wieder Winter ist, also jetzt gerade wird es ja wieder Frühling und wir denken an den Winter.
Ganz schön früh.
Machen wir eine Wintertee-Folge mal?
Ja, doch, auf jeden Fall.
Ja, wo wir mal verschiedene Wintertees mal ausprobieren.
Ja, aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal überlegen, eine Sommertee-Folge zu machen.
Ach, eine Sommer, das gibt nur Eistee.
Ich muss aber sagen, also der ist süß.
Hast du noch?
Nee, ich bin tatsächlich fertig, aber ich finde eine Tasse tatsächlich
genug?
Beinahe genug, weil ich die Süße nicht so auf Dauer mag.
Das ist
aber okay. Er war trotzdem lecker.
Ja, süßer Typ, süßer Tee.
Ich habe gehört, das schneiden wir auch raus.
Nee, das schneiden wir nicht raus. Gar keinen Fall.
Okay.
Was heißt hier auch? Bislang wurde noch gar nichts rausgeschnitten. Zwinker, zwinker. Alrighty. So, nächster Programmpunkt. Und zwar tatsächlich, ja, wir sind, sage ich mal, so linear wie immer. Wir haben eine Zusendung bekommen aus Berlin. Und
Berlin,
aus
Berlin,
der
Berlin, Berlin.
Wusstest du, dass Kraftklub einen Song über Berlin haben? Der heißt, ich will nicht nach Berlin.
Ich will nicht nach Berlin.
Wie heißt er denn nochmal?
Der heißt irgendwie anders.
Ist das Songs für Liam?
Ich glaube ja.
Ist das der? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Nein, der Song.
Du hast eine Platte im Schrank, nicht ich.
Nein, der Song heißt, ich will nicht nach Berlin.
Nein, der heißt nicht. Ich gucke das jetzt.
Doch, der heißt so, auf jeden Fall.
Nein.
Ich kündige das weiter.
Worum wetten wir?
Keine Ahnung. Worum willst du wetten? Einen Tee, den du dann nochmal mitnehmen darfst, so? Okay, such da mal raus, wir reden gleich über den Wetteinsatz, wenn du weißt, ob du verloren oder gewonnen hast. Ich kündige weiter an, und zwar haben wir eine Zusendung bekommen aus Berlin, und zwar die bereits vorhin angesprochene Podcast-UFO-Telegram-Gruppe, die ich mit meiner Wenigkeit in Berlin auch angetroffen habe.
Der Song heißt, ich will nicht nach Berlin.
Ja, ich sag's doch. Ich
ja, okay, weiter im
nach
Text.
Berlin. Gut, dass wir nicht gewettet haben, ne? Um den Wetteinsatz.
Songs für Liam ist das mit und wenn du mich küsst.
Ja. Ah, genau, richtig. Wir reden gleich weiter über den Wetteinsatz. Anyways,
Ich habe gehört, du hast gerade noch gesagt, wir haben nicht gewettet, aber.
Ja, wir haben gewettet. Ist egal, du wirst es ja im Podcast dann hören, nicht?
Ja, okay, ich kann nächstes Mal dann gerne Tee mitbringen, aber wir haben eigentlich noch ziemlich viele Tees, die wir abarbeiten müssen von Susan.
Ja, wir reden demnächst. Aber wenn wir kein Tee mehr haben, muss um einen ausgeben. So, anyways, und zwar hatten wir einen Gastbeitrag. Wir hatten vor 2 oder 3 Folgen eine mehr oder weniger Kategorie eingeführt, die wir bislang noch nicht fortgeführt haben.
Nicht so recht auf jeden Fall, aber da gibt's einen Jingle.
Es gibt einen Jingle. Nein, es gibt einen Jingle. Okay. Ich habe einen Jingle gebastelt, ja.
Okay, gut.
Einen kleinen. Das ist ein kleiner Jingle, der euch gleich quasi mehr oder weniger entführen wird in eine gedankenverlorene Welt. Was heißt Gedanken verloren? Es werden Gedanken gefunden. Das muss man sagen.
Gehört, die Zusendung ist sogar von jemandem, der auch einen Podcast macht.
Genau, also beziehungsweise ich weiß von dieser Person, dass es einen Podcast geben wird. Diesen Podcast gibt es aktuell noch nicht.
Ah.
Das heißt, wir können zurzeit noch keinen coolen Shoutout aussprechen. Nichtsdestotrotz wird es in baldiger Zukunft einen Podcast geben von dieser Person und diese Person wird aller Wahrscheinlichkeit nach vielleicht auch, wenn ihr wollt und wenn ihr Interesse daran habt, auch in diesem Podcast eines Tages auftauchen. Und zwar eine Einsendung aus Berlin aus der Podcast-UFO-Telegram-Gruppe vom lieben Desert. Desert mit 2 Z, Spitznamen technisch mehr oder weniger. Genau, richtig. Der hat uns eine Einsendung zum Thema Konzerte und Fotografie und Videoaufnahmen zukommen lassen. Und diesen Beitrag hört ihr nach diesem mega lässigen Jingle.
Kategorie Zeitgeist Beschwerde.
Kategorie Zeitgeist Beschwerde. Unsere Generation ist ein paradoxes Paradebeispiel für das doppelmoralische Echauffieren über Themen, die uns einerseits massiv nerven, und andererseits versagen wir oft wissentlich darin, nach der eigenen Kritik zu leben. Mein Beispiel, was ich heute an euren Teegetränkentisch bringen möchte, das hässliche hell leuchtende Meer und Smartphones in der Konzertmenge. Letztes Jahr habe ich nach langer Zeit wieder begonnen, Konzerte zu besuchen. Und dabei ist mir aufgefallen, wie penetrant präsent dieses Thema ist. Am Anfang habe ich mich massiv darüber aufgeregt. Schon dem Fakt geschuldet, dass ich zwar breit, aber doch recht klein bin. Und ich will die verdammte Bühne nicht nur durch den Screen meines dauerfilmenden Vordermanns sehen. Aber dann passierte etwas. Ich besuchte letztes Jahr ein Amon Amarth-Konzert. Und als mich von der Bühne ein schwedischer, langhaariger Melodic-Death-Metal-Sänger anschrie, aus dem Boden Feuersäulen brachen und sich auf der Bühne Wikinger mit Schwertern prügelten, habe ich mein Smartphone gezogen, um weinend diesen Moment der inneren Glückseligkeit für Instagram festzuhalten. Bin ich das Problem? Oder hatte ich nur zu viel Zeit, weil kein Platz zum Moschen war?
Besten Dank an Desert für diesen Beitrag. Nun denn, sind wir denn Teil des Problems, Moritz? Sind wir Teil des Problems?
Teilweise.
Ja?
Also ich weiß nicht.
Wie
also
fällst du dich auf Konzerten?
Ich hab gemerkt, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen passiver bei Konzerten geworden bin.
Mhm.
Dass ich weniger, also schon bei gewissen Bands in der feiernden Menge wirklich vorne mittendrin bin, aber dass ich bei manchen Bands dann doch eher lieber hinstehe und mir das Ganze so ein bisschen in Ruhe ansehe. Ich bin tatsächlich weniger einer von denen, der so fotografiert. Ich mache, also Videos mache ich glaube ich gar nicht. Ich mache so ein Andenkenfoto manchmal so einmal kurz. Also ich glaube so richtig Teil des Problems nicht, weil...
Also du bist das auf jeden Fall so keine Foto. Derjenigen, die mehr oder weniger ein ganzes Konzert über...
Nee, das überhaupt nicht.
Ne? Also das ist das Ding, aber das ist ja auch bereits das angesprochene Thema, wenn viele quasi Leute, ja. Ich sag mal nicht zwangsläufig nee, nur
bei mir,
Videos aufnehmen, sondern viele Leute nur Fotos machen, ob das nicht schon Teil des Problems ist. Das ist ja die Frage. Nicht?
Ja.
Also ich sag mal so, das aufgeführte Beispiel war ja jetzt in dem Fall die Band Amon Amarth, die ja eine sehr, sehr extravagante Bühnenshow führen. Also das ist dann wirklich mit Drachen, Schwertern,
bei
Hammern.
Bei Rammstein habe ich auch ein oder zwei Fotos gemacht.
Ja, also bei Rammstein ist es ja quasi auch für mich gefühlt auch unausweichlich gegeben, das nicht irgendwie auch zu fotografieren oder ich sag mal, zumindest irgendwie kurze Passagen als Video aufzunehmen. Bei mir hat sich das tatsächlich auf die Instagram-Videolänge beschränkt. Mhm. Das heißt, ich habe beispielsweise damals, als wir auf Instagram gewesen sind, und da bekenne ich mich schuldig, tatsächlich auch, ich sag mal, 10 bis 15 sekündige Aufnahmen gemacht, die dieses Rammstein-Konzert abgebildet haben, auf dem wir gewesen sind.
Ja.
Einfach weil die Show halt ultra,
schon,
ne, ja, massiv, oh, massiv, mein Lieblingswort wieder. Also einfach ultra imposant war in jeglicher Hinsicht, einfach, ne, mag erschütternd nahezu, wenn man so sagen möchte. Also war schon,
also es war vom von dem, was da abgefeuert wurde, schon das krasseste Konzert, wo ich hier war.
Also pyrotechnik-technisch auf jeden Fall, ja. Also die Show war grandios, ne? Und auch da, klar.
Wir hatten auch gute Plätze. So, da war das. Ja, hast das Feuer dann echt direkt von dem Turm.
Ja, man hat es ja gespürt. Also man hat ja wirklich gespürt, wie warm das Feuer ist. Und das beispielsweise kann ein Foto ja nicht abbilden. Ne? Also die Erfahrung, die man auf so einem Konzert macht, ne? Wenn du schwitzend in der Menge stehst, ist das halt eine Sache, das mögen manche weniger. Aber letzten Endes, ich hatte mir letztens noch ein Video angesehen von Oasis, ne? die britische Indie-Rock-Band, wenn man es so nennen möchte, Oasis, aus den 90ern, aus, ne, damals die größte Band der Welt, wenn man so sagen möchte, also schon eine sehr, sehr große Band, aus Zeiten der 90er, wo es noch keine Videoaufnahmen, keine Handys, keine Smartphones dergleichen gab. Und Konzerte haben schon anders ausgesehen damals, das muss man schon sagen. Also man hatte schon das Gefühl, dass das heutzutage natürlich durch eben auch Social Media bedingt, was auch absolut logisch ist, das ist jetzt ein riesiges Thema, ne? Social Media und inwiefern das jetzt mehr oder weniger Einfluss auf unseren heutigen Alltag nimmt. Ist vielleicht Social Media grundsätzlich das Problem und nicht zwangsläufig jetzt beispielsweise Videoaufnahmen oder so? Ich meine, du findest ja auch Videoaufnahmen von beispielsweise Pink Floyd-Konzerten aus den 70er Jahren vereinzelt, weil viel weniger Leute solche Geräte hatten.
Aber ich würde die These aufstellen, dass selbst wenn es jetzt Social Media nicht geben würde, würden die Leute trotzdem noch annähernd so viel Aufnahmen bei Konzerten machen. Allein, weil sie es für sich können und es dann an Freunde so bei WhatsApp oder sowas schicken würden.
Klar.
Ich glaube, dass es tatsächlich in diesem Fall weniger Social Media ist, als mehr, dass die Leute die Möglichkeit haben einfach.
Mhm. Weil, also, ja klar.
Ja, das ist halt schnell rausgeholt so und machst halt mal ein Foto oder so. Ich kann mich da ja auch absolut nicht freisprechen. Und das finde ich auch voll in Ordnung, solange man da halt nicht minutenlang mit dem Handy oben steht, so was ich halt auch schon erlebt habe, dass dann eine Person vor mir stand, die halt sehr groß war. Konnte ich das Konzert halt eher durch sein Handybildschirm mitverfolgen.
Das habe ich auch sehr oft erlebt, dass du zumindest passagenweise Konzerte durch Bildschirme anderer Leute besser sehen konntest, als du selbst einen Blick auf die Bühne hattest, dadurch, dass die Leute eben ihr Handy die ganze Zeit so hochhalten. Ja.
Also es gab auch viele Konzerte, tatsächlich gerade auf Festivals eher so, wo man sich ums Handy oder so gar nicht gekümmert hat.
Ja. Auf der anderen Seite
gerade ist bei es so auch Partybands so, oder so,
wenn du selbst sowas aufnimmst, beispielsweise, auch wenn es nur sekundenweise ist, guckst du es dir grundsätzlich wieder an?
Nee, Videos mache ich ja gar nicht. Deshalb,
du hast ja gesagt, du machst nur Fotos quasi.
So ein Foto, ein, zwei Fotos, irgendwie sowas. Aber ich muss auch zugeben, so die Fotos selber gucke ich mir jetzt auch nicht unbedingt an. Mhm. Ich gucke halt immer mal so alle paar Monate irgendwie so, scrollt man nochmal so durch seine Galerien so auf dem Handy und dann sieht man vielleicht das ein oder andere Konzert nochmal und denkt so, ach cool, ja.
Da bin ich gewesen.
Ja, so nach dem Motto. Mhm. Aber am besten wäre es natürlich, eigentlich könnte man das jetzt in der Zeit, wo man so viel Freizeit hat, mal so durchs Handy gehen, die coolsten Fotos raussuchen.
An den ganzen Nacktbildern vorbei.
Genau, an den ganzen Nacktbildern vorbei. Die ausdrucken und irgendwie nochmal so ein analoges Fotoalbum sich machen, so aus so den coolsten Momenten der letzten Jahre. Gerade so von Konzerten oder sowas, wenn man die Fotos sowieso schon mal gemacht hat.
Das finde ich tatsächlich eine coole Idee. Die Erinnerungen insoweit verwerten, dass man tatsächlich, ich sag mal, irgendwie ein kleines Fotoalbum oder eine Fotowand mit solchen Erinnerungen macht. Also bei mir ist es so, ich könnte mir den ganzen Videobilderkram eigentlich sparen. So, ich sammle ja echt tatsächlich irgendwie jede Konzertkarte oder einen Großteil der Konzertkarten.
Ja, deine Schublade ist voll.
Seit ich auf Konzerte gehe, was halt irgendwie, wann habe ich damit angefangen? 2008 um den Dreh war das erste Metallica-Konzert, was nicht mein erstes Konzert gewesen ist. Ich bin auch
als dein erstes Konzert waren die Flippers?
Das sollst du doch nicht einfach so verraten.
War es das?
Ja.
Echt?
Ja.
Du hast voll geraten.
Mein erstes, das ist eine true story. Mein erstes Konzert waren die Flippers als Kind, ja.
Damn. Deine Oma hat dich da mit
hingenommen? Ja, also mehr oder weniger die ganze Familie, ne? Also meine Tante und meine Oma, ja. Ich kann mich ja davon nicht freisprechen, dass ich früher die Flippers, ich kann ja bis
großartig.
Heute, ich Masken kann bis heute alles von den Flippers
mitsingen. In Venedig ist Maskenball.
Ja, in Venedig ist Maskenball, die rote Sonne von Barbados, alles Klassiker. Damals habe ich noch keine Fotos gemacht und auch damals war die Stimmung auf Konzerten bei den Flippers damals. Ich sag dir, da ging es ab, ne, holla, da flogen die BHs auf, da flogen BHs auf die Bühne. Und das Publikum hat einen Altersdurchschnitt von mindestens 60 aufwärts. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht.
Oh Gott.
Tatsächlich gab es auf jedem Flippers-Konzert eine Pause, in der die Gäste des Konzerts den Flippers nach vorne auf die Bühne sowas wie Rosen bringen durften. Das haben sehr viele gemacht. Das habe ich auf, also ich habe das, kein Scheiß. Es gab auf einem Flippers-Konzert eine Pause.
Auf jedem Flippers-Konzert.
Auf jedem Flippers-Konzert eine Pause, wo die Gäste den Flippers auf die Bühne Sachen bringen durften. Während die Flippers, also die drei hier, Bernd, Manni, Olaf, vorne standen und das entgegengenommen haben. Und es waren waren wirklich sehr viele Leute, sehr viele Rosen, sehr viele Delfinplüschtiere. Das war also ganz obskur. Und das ist ja nicht das einzige Flippers-Konzert, auf dem ich gewesen bin. Ich spreche also aus Erfahrung. ja, man kann sagen, die Stimmung auf Konzerten früher war ausgelassen. Damals gab es noch die Flipperpause. So ist das nämlich.
Dieses Argument, was ich von vielen Leuten mal so höre, ja, früher auf Konzerten war die Stimmung ausgelassener. Was ich nur erlebt habe, wenn der Band halt richtig, richtig geil ist, dann hast du trotzdem eine ausgelassene Stimmung und dann haben die Leute nicht die Möglichkeit oder lassen die Handys zum Beispiel eher weg und du hast dann wirklich so eine wahnsinnig große Menge und
Beispiel ja sind tendenziell so Punkbands wie Dropkick Murphys oder beispielsweise Flogging Molly. Da habe ich das zumindest auf Konzerten wahrgenommen, dass wesentlich weniger Leute darauf aus waren, Fotos zu machen und wesentlich mehr Leute am Moshpitten, am Stage-Diven und sowas in der Art, halt alles mögliche irgendwie.
Was ich hier noch als Beispiel anbringen möchte, ist vielleicht weniger die Musikrichtung von allen Leuten, aber Gojira auf dem Pole and Rock Festival 2018.
Ja, mega gute
das
Aufnahme, absolut.
Top-Aufnahme und die gesamte Menge ist an sich bewegen und das echt ein 2018 Festival. Und
das hat in Polen stattgefunden, war es auch, ne?
Genau,
richtig. Und da siehst du eigentlich auch, das ist aber auch gefühlt das Ding, auf dieser Videoaufnahme, also das ganze Konzert ist abgefilmt, siehst du auch nicht viele Smartphones.
Ja, genau.
Das geht ja damit einher, dass da Leute tatsächlich, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, ich weiß nicht, wie die Policy von dem Festival ist, ob die sagen, ja, Smartphones nicht erlaubt oder sowas in der Art.
Ja, da kannst du eigentlich nicht viel gegen machen.
Aber die Stimmung ist, nee, natürlich nicht, weil es ein Eingriff in die Privatsphäre ist. Aber die Stimmung auf dem Festival war sehr, sehr ausgelassen. Ab und zu, klar, es ist halt, man guckt sich alte Videos von beispielsweise Festivals wie Rock am Ring
von Rage Against the Machine oder so von den Auftritten früher an. Das
ja.
ist komplett. Also oder H-Blocks bei Rock am Ring.
Absolut. Also da gibt es echt legendäre Aufnahmen. Ich meine, Rock am Ring hat sich dadurch auch den Namen aufgebaut quasi. Beispielsweise als mehr oder weniger größtes Festival Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt neben anderen Festivals wie jetzt Wacken oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, welches größer ist. Ich glaube Rock am Ring tatsächlich.
Rock am Ring
ist das größte Festival, oder?
Ich weiß nicht, bin ich mir gar nicht mehr so sicher.
Ja, ich bin mir
Rock
auch nicht
am Ring
sicher.
Sind, glaube ich, so 80.000.
Rock am Ring?
Das 2019 waren 85.000 Besucher.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also gerade so Festivals wie Rock am Ring und so haben sich ja gerade dadurch den Namen aufgebaut, dass die Konzerte da ja früher, ne, da waren, Rock am Ring hat beispielsweise angefangen nicht irgendwie mit großen Bands wie Rage Against the Machine oder Metallica, das hat angefangen mit Joe Cocker und Westernhagen. Ganz weit in den 70ern und da waren die Leute halt bei Konzerten halt eben ein bisschen wilder unterwegs, insbesondere halt eben auch in frühen Jahren, in den 80ern. Und gerade dadurch hat Rock am Ring ja quasi so dieses wilde und junge Image aufgebaut, das bis heute existiert, weswegen ja viele, sage ich mal, in einem relativ jungen Alter da heute immer noch hinfahren. Man hat halt irgendwie noch die alten Bilder im Kopf von MTV und Viva und was auch immer, wie Rock am Ring so aussieht. Und fährt heute hin und lernt dann halt schon, ich sag mal, die moderne Seite des Festivals kennen, ne? Also Festivaltourismus, Smartphone, Gehänge und so weiter.
Also, das ist jetzt halt auch schon wieder echt ein paar Jahre her. Ich glaube 2013 Rock am Ring. Boah, das ist halt 7 Jahre her. Die Band vorher nie gehört, danach nie gehört, aber der Paramore-Auftritt, den ich da gesehen habe, der war dann von der Stimmung her schon sehr geil und die Menge war dann auch sehr gut dabei.
Was ich auch witzig fand, einer der witzigsten Rock am Ring-Auftritte war dieses Two-Cellos-Ding.
Ja,
wo einfach
das war
nur
schon
diese
sehr kurios.
Zwei Cellisten einfach nur Songs gespielt.
Dieses YouTube-Ding.
Ich würde mir sowas auf YouTube nie geben. Ich würde mir nie im Leben im Internet anhören, so zwei Cellisten, die irgendwie Thunderstruck von AC/DC spielen. Ja. Aber live hat das Bock gemacht.
Es hat Bock gemacht auch, aber okay.
Also ich muss sagen, mittlerweile geht meine Tendenz halt auch eher dahin, weniger zu filmen oder wenn dann nur kurzweilig zu filmen. Diese, klar, ich meine, gut, warum mache ich das? Das ist eine Frage, die Desert mir gerne stellen kann, so von wegen, warum filme ich das 10 Sekunden oder 15 Sekunden lang für mein Instagram? Will ich, dass die Leute sehen, dass ich da war oder was auch immer? Oder hey, hier, guck mal, ich bin cool, ich bin auf einem Konzert und filme das jetzt? Das würde ich nicht sagen, sondern grundsätzlich hat man heute einfach mehr Möglichkeiten, Momente für sich festzuhalten. Und ich finde es nicht verwerflich. Klar, wenn jetzt ein Typ, sage ich mal, tatsächlich 2 Stunden Rammstein-Konzert auf seinen YouTube hochlädt, dann gucke ich mir das hinterher als Fremder an und denke mir so, boah, geil, sieht imposant aus. Aber der Typ stand 2 Stunden da und hat das ganze Konzert nur quasi gefilmt, ja, ne? Wenn er nicht zwangsläufig irgendwie die Kamera irgendwo abgestellt hat oder sowas. Aber um für sich irgendwie kleine Momente oder sowas für sich selbst festzuhalten, finde ich so kleine Konzertaufnahmen tatsächlich nicht verwerflich. Also ich bin gerade zuletzt noch sehr viele meiner alten Instagram-Stories durchgegangen, weil die ja archiviert werden automatisch und habe da viele kleinere Momente vom Graspop-Festival und so weiter wiedergefunden und mir ist halt alles auch konsequent ganz wieder durchgesehen, obwohl es jetzt schon eine ganze Weile her ist und habe mich einfach wieder zurückerinnert an diesen Moment, so von wegen, wie schön es war, auf dem Graspop beispielsweise einen Ozzy Osbourne zu sehen oder sowas in der Art. So insgesamt, finde ich, kann man da keinen Vorwurf machen, wenn er kleine Momente für sich oder seine Freunde festhalten möchte. Wenn man sich 2-3 Jahre hinterher beispielsweise dadurch wieder an schöne Momente auf diesem Festival erinnert. Ja, genau. Deswegen so viel mein Beitrag zu dem Thema.
Wacken hat übrigens auch so 85.000 Leute, das ist ungefähr gleich
groß. Also relativ Besucherzahlen.
Groß. Okay. Jetzt habe ich, du warst jetzt so lange am Stück geredet, ich habe völlig vergessen, was ich zu dem Thema noch sagen wollte.
Schwierig.
Ja.
Also mein Abschlusswort war ja quasi mehr oder weniger, ich finde es nicht schlimm.
Mir ist es auch ziemlich egal, solange es halt nicht zu exzessiv ist, weil wenn du halt kurz ein Foto machst oder so, das...
Das Problem ist halt eben, Zeiten verändern sich und natürlich wird sich die Konzertkultur auch immer weiter fortbewegen, ne? Das ist das Thema. Es gibt viele Leute, die heutzutage Fotos machen und genau wie sich Technologie beispielsweise auf den Bühnen wandelt und mittlerweile die Bühnenbilder immer ausgefallener werden, die Shows immer krasser, die musikalischen Mittel wie Autotune und so weiter immer perfektionierter oder beispielsweise auch so Hologrammkonzerte. Genauso entwickeln sich halt eben auch die Zuhörer und natürlich verändern sich Konzerte dadurch. Das ist, wenn man sagen möchte, für eine Atmosphäre natürlich nicht immer zwangsläufig förderlich, wenn alle nur dastehen und mit dem Handy eine Aufnahme machen, aber grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, wenn man es macht. Weil es für das Individuum oder für den einzelnen Menschen vielleicht einfach was Schöneres ist. Solange man damit jetzt nicht das Konzert von den anderen ruiniert, weißt du? So jetzt der große Typ zu sein, der die ganze Zeit vor dir steht und da die Kamera hochhält, das finde ich dann wieder ein bisschen uncool.
Es ist halt alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
Genau.
So ein kurzes Andenkenfoto zu machen oder so macht bei einem 1,5-Stunden-Konzert tut da keinen Abbruch. Aber es ist halt immer die Frage, wie lange man wirklich filmt. Aber was ich noch sagen wollte, wenn halt viele Leute an vielen Momenten dann so 10, 15 Sekunden oder 30 Sekunden oder eine Minute filmen, von, ich glaube, dem Rammstein-Auftritt in Moskau von der 2019er Stadion-Tour, hat sich jemand die Mühe gemacht. Anscheinend hat er irgendwo den Ton mitgeschnitten bekommen und hat dann aus ganz vielen Aufnahmen, die auf Instagram, Social Media waren, eine komplette Konzertaufnahme zusammengeschnitten.
Die kenne ich auch. Ja. Ich kenne die Aufnahme.
So viel Mühe und
ja,
es funktioniert halt. Ja. Es funktioniert also echt.
Es ist halt eindeutig.
Das
halt
ist so, das moderne Bootleg. Ja.
Halt hobbyaufnahmenmäßig, aber tatsächlich irgendwie, wenn sich Leute dahinter setzen und da irgendwie was raussuchen, es ist wie eine Konzertaufnahme aus 10 verschiedenen Winkeln halt, ne? Also das ist schon nicht
Fall
schlecht.
Aus echt 50 oder so.
Ja, das war schon echt übel, ja. Ich habe den Zusammenschnitt gesehen, die Show ging ja auch über 2 Stunden und so, war ultra gut gemacht halt, ne? Also sehr aufwendig auf jeden Fall. Irgendwie, ne? Also klar, keine professionelle Aufnahme, das sieht man dem Ganzen auch an, aber das hat umso mehr Charme manchmal auch, finde ich.
Ja. Aber ändert natürlich nichts an der Tatsache. Leute, filmt nicht minutenlang, macht euch eine kurze Erinnerung oder so, aber man sollte es halt echt nicht übertreiben.
Alrighty.
Ja.
So viel dein Abschlusswort. Ja, also wir sind
jetzt... Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Ja.
Wir sind mittlerweile auch bei einer, ich sag mal, ganz angenehmen Länge, um die heutige Teezeit-Folge auch zu beenden. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz dick an Herrn Scholti.
Oh ja, das hätten wir beinahe vergessen. Achtung, Reveal. Sticker.
Sticker. Sehr viele Sticker.
Wir haben Sticker.
Wir haben Dank sehr, sehr... Scholti. Viele Sticker. Natürlich sind wir dazu bereit, auch einige von diesen Stickern demnächst, wenn der ganze Krisenkram vorbei ist und meldet euch einfach, wenn ihr Sticker wollt. Wir schreiben euch auf eine Liste. 10.000-fachen Dank an Scholti, der uns die Sticker tatsächlich für Nüsse, sag ich mal, zur Verfügung gestellt hat. Wir revondieren uns auf jeden Fall. Das werden wir uns nicht nehmen lassen. Außerdem hier an dieser Stelle auch als Dank für die Sticker. Scholti hat zurzeit auch einen Instagram-Channel. Und zwar in Zeiten von Corona, was soll man machen? Herr Scholti wusste nicht ganz genau, wie man kocht. Und seine Frau bringt es ihm bei. Ja. Instagram-Channel ist zu finden unter den von uns abonnierten Instagram-Leuten. Also die Scholtis, glaube ich, auch.
Aber wir verlinken den einfach nochmal in.
Genau, also kleiner Shoutout an dieser Stelle. Sehr witziger Content und auch in einen der Kochfolgen, von denen werden wir empfohlen. Genau, das eine Hand wäscht die andere.
Ja, das mit den Stickern ist echt geil. Ja, also es sind wirklich viele und die sind mega, gut geworden. Mega.
Yes.
Besten Dank dafür. Also.
Ja, genau, richtig. Das so viel dazu. Tausend Dank an Desert für den Gastbeitrag der heutigen Folge.
Und tausend Dank an Nils aus Kaff, ehemalig jetzt
ehemals
Großstadt mit K in NRW.
Großstadt mit K in NRW. Alrighty, gut. Und damit beenden wir die heutige Folge.
Teezeit.
Zack,
mit unserem patentierten...
Das war knapp, das ist meine Lieblingstasse, wäre die kaputt gegangen. Ciao mit Au. Uff, Alter.